Ist es nicht gut, im Lobpreis zu stehen und zu singen? Also ich habe das Gefühl, es gibt ja auch eine Bibelstelle, die sehr bekannt ist, der Herr wohnt im Lobpreis. Ja, er baut sein Zelt auf, er wohnt im Lobpreis, klingt ein bisschen kananäisch. Kananäisch meint eine biblische Sprache, die man nicht versteht, wenn man nicht so viel damit zu tun hat. Aber er wohnt im Lobpreis, meint in dem Sinne, er ist auch manchmal spürbar da. Für den einen rational, für den anderen emotional. Und ich danke dem Lobpreisteam einfach für diese tolle Hineinführung in Gottes Gegenwart. Das war mehr als einfach nur Musik. Das ist ein Hineinführen in Gottes Gegenwart. Und ich freue mich, dass wir hier in so einem schönen, vollen Saal gemeinsam Gott erleben können. Einfach mal eine persönliche Einladung, wenn du hier sitzt und du hast Nachbarn, Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen, die auf irgendeiner Weise auf der Suche sind, interessiert sind, Gott besser kennenzulernen. Was gibt es Schöneres, als diese Menschen dich einzuladen, den Gottesdienst hier mal zu erleben, dabei zu sein und sich einfach mal ein Bild davon zu machen, wer dieser Gott ist und ob er vielleicht etwas ganz Persönliches mit mir am Hut hat. Ist sicherlich ein Schritt aus der Komfortzone raus, jemanden anzusprechen und zu fragen, kommst du am Sonntag mit? Aber es ist ein guter Schritt aus der Komfortzone, den wir alle gemeinsam tun können. Am Anfang meiner Predigt möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich lade dich ein, heute zu sprechen durch dein Wort. Ich lade dich ein, wirklich durch dein Wort unser Leben zu erreichen, unser Alltag zu erreichen, unser Alltag zu verändern, unseren Charakter zu prägen und dein Wort wirklich in unserem Leben, dass dein Wort in unserem Leben wirklich richtig Frucht trägt. Amen. Zu Beginn meiner Predigt habe ich eine Frage an dich. Ich habe eine Frage, die du in deinem Kopf mal beantworten kannst, und zwar, welcher Person in deinem Leben vertraust du am meisten? Welcher Person in deinem Leben kannst du am meisten vertrauen? Geht so ein Karussell durch deinen Kopf? Die Person? Die Person? Die Person vielleicht? Oder doch die? Vielleicht doch beide? Vielleicht habe ich mehrere? Welcher Person in deinem Leben kannst du am meisten vertrauen? Es wäre schön, wenn jeder von euch eine Person in seinem Kopf gerade mal hat. Speicher dir diese Person mal in deinem Kopf ab. Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir gehen heute weiter in unserer Serie Das vielleicht größte Abenteuer deines Lebens. Das ist der Serientitel, das vielleicht größte Abenteuer unseres Lebens, und wir gehen heute in den Teil 2. Wir haben schon letzte Woche uns den ersten Teil angeguckt und haben gemerkt, okay, diese Predigtserie geht über die Frucht des Geistes, seine Frucht, über die Paulus schreibt und die in dem Sinne unser Charakter verändert. Es geht um eine Frucht, die in unserem Leben ist und die uns verändert. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kommt denn Thaddäus darauf zu sagen, das ist das vielleicht größte Abenteuer deines Lebens? Ist ja schon eine steile These. Ich glaube, es ist das größte Abenteuer deines Lebens, weil es deinen Charakter verändert. Und dein Charakter bestimmt vielleicht nicht, was du in deinem Leben erlebst, aber dein Charakter bestimmt, wie du die Dinge in deinem Leben erlebst. Das bedeutet, wenn dein Charakter sich verändert, kann das vielleicht eines deiner größten Abenteuer in deinem Leben werden, die Dinge aus einer neuen Perspektive, aus einer göttlichen Perspektive zu sehen. Und dabei gucken wir uns die Frucht des Geistes näher an. Und diese Frucht, ja, die hat 9 Aspekte, also 9 einzelne Sachen, die Paulus hervorhebt. Und heute geht es um die Treue. Es geht heute um die Treue. Und meine Absicht mit dieser Predigt ist, dass wir ein neues Verständnis davon bekommen, was Treue ist, und dass wir eine Vorstellung davon haben, was Treue in unserem Leben und in dem Leben anderer bewirken kann. Also was Treue wirklich ist und was es bewegen kann, das ist meine Absicht mit dieser Predigt, und ich hoffe und ich habe gebetet, dass Gott diese Absicht erfüllt. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Yes, sehr gut. Deshalb starten wir jetzt auch rein in diese Bibelstelle, die wir letzte Woche auch schon vorgelesen haben, aber wir werden sie immer wieder vorlesen, weil sie so gut ist. Galater 5, Vers 22. Und dort heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Vielleicht mal an dieser Stelle ganz kurz ein Einhaker. Wisst ihr eigentlich, dass ich mit dieser Bibelstelle echt ein traumatisches Erlebnis habe? Wisst ihr noch nicht, habe ich auch noch nicht erzählt. Ich muss vielleicht davor muss ich kurz sagen, es gibt zwei Dinge, da ist so der Höhepunkt meiner Inkompetenz, ja, zwei Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich nicht gut drin bin, ja, das ist Singen, ja, also da fühle ich mich ganz schlecht, also wenn ich jetzt hier singen müsste, wäre schwierig, ja, also ich glaube für euch auch, und der zweite Höhepunkt meiner Inkompetenz, Sprachen. Englisch ist schon, da habe ich es versucht irgendwie hinzukriegen, aber ist für mich ein Krampf. Bin ich sehr aufgeregt, wenn jemand Englisch, wenn ich Englisch sprechen müsste. Also da muss ich auch beten. Aber das geht ja weiter in der Schule. Da kommt irgendwann Französisch dazu. Also da war bei mir komplett Land unter. Das wusste auch meine Lehrerin. Und dann im Studium kam, und jetzt kommt es, im Studium kam noch Griechisch und Hebräisch dazu. Ja? So. Wisst ihr noch den ersten Punkt meiner Inkompetenz? Singen. Sprachen. Diese Bibelstelle, am Anfang meiner Griechisch-Reise im Studium, mussten wir zu dieser Bibelstelle ein griechisches Lied singen. Ja? Ja? Also ich weiß noch, dass im Griechischen Liebe Agape heißt, ja. Soweit weiß ich noch. Aber ihr könnt euch vorstellen, ja, was das für eine Herausforderung war für mich, der sprachlich ja sehr bewandert ist und dann noch gesangstechnisch da einen Ton hinzukriegen mit Griechisch. Also das war einer der ersten Stunden da im Griechisch, wo es noch harmlos war, wo wir da ganz spielerisch in die Sprache reingestartet sind. Für mich war es der Endgegner. Ja? Also das ist eigentlich echt, wir sprechen ja immer von Heilungsprozessen. Es ist schön, dass ich heute eine Predigt darüber machen kann. Ja? Also ich bin da drüber hinweg. Ich bin auch dankbar, dass ich das jetzt hier nicht vorsingen muss. Werde ich auch nicht tun. Aber diese Bibelstelle ist der Ankerpunkt unserer Predigtserie. Und wir haben letzte Woche uns verschiedene Sachen angeguckt, schon zu dieser Bibelstelle. Deshalb hör diese Predigt gerne nach. Du kannst sie übrigens nicht nur auf YouTube nachhören, du kannst sie auch auf Spotify nachhören. Wenn du im Auto unterwegs bist, kannst du sie einfach hören. Und da ging es viel darum, wer hat diesen Brief eigentlich geschrieben? Paulus. Und an wen hat er sie geschrieben? An die Gemeinde in Galatien. Und diese Gemeinde hatte ein Problem. Sie hat versucht, aus eigener Leistung heraus irgendwie vor Gott gerecht zu werden, hat versucht, ein besserer Mensch zu werden, um irgendwie Gott zu beeindrucken. Und wir haben festgestellt, darum geht es eigentlich gar nicht. Und darum geht es auch nicht bei dieser Frucht des Geistes. Es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Früchte irgendwie zu produzieren in seinem eigenen Leben, sondern es geht eigentlich darum, zu verstehen, es ist gar nicht meine Frucht, sondern Gottes Frucht in meinem Leben. Gottes Baum in meinem Leben. Es ist nicht mein eigener Verdienst. Und so ist auch die Treue, um die es heute gehen soll, nicht etwas, was wir selbst produzieren, sondern es ist etwas, was von Gott kommt, als eine Frucht, die in unserem Leben Raum gewinnt. Und um diese Frucht besser zu verstehen, diese Treue, sollte man zuerst einmal verstehen, was Gottes Treue eigentlich bedeutet. Und das habe ich mir in meiner Predigtvorbereitung um diese Treue gefragt. Ich habe keine Lust gehabt, einfach so eine langweilige Predigt zu machen. Treue und haben wir alles schon mal gehört, sondern ich wollte mal zum Kern. Was bedeutet Treue? Was bedeutet Treue? Also man könnte jetzt sagen einfach, ja, man steht zu einem Versprechen und man hält dieses Versprechen und dann können wir auch die Predigt beenden, alles gut. Nein, ich wollte mal zum Kern. Was bedeutet Treue im Kern? Also auch nicht nur so von der Definition, sondern was löst Treue in dem anderen aus? Was bedeutet diese Treue? Es muss mehr dahinter stecken, als man eigentlich glaubt. Die ganze Bibel ist voll von Gottes Treue und voller Geschichten, wo es um Gottes Treue geht. Und als ich auch über Treue nachgedacht habe und mich auf den Weg gemacht habe, dieses Wort besser zu verstehen, musste ich auch an meine eigene Hochzeit denken. Ja? Also vor 4 Jahren. Das kam jetzt von einer Person, die das darf, weil das ist natürlich 4 Jahre, ist für den einen ein Schmunzler. Ja? Also ich habe gestern mit meinen Schwiegergroßeltern zusammengesessen, also wir waren essen und die haben nächstes Jahr Diamant-Hochzeit, also das ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber 4 Jahre trotzdem, das ist auch für mich, also in 4 Jahren schafft man nur 4 Jahre, da kann man gar nicht mehr machen, ja, also deshalb ist das gut. 4 Jahre ist es her. Einige von euch waren sogar dabei, ja, einige waren sogar dabei. Und ich sage euch, das ist ein Moment, sondersgleichen, ja, da stehst du da vorne, die Hütte, also die Kirche, ist voll, deine wunderschöne Traumfrau steht vor dir, ja, du bist da vor den ganzen Menschen, es ist eine unglaubliche Anspannung, du wirst emotional ziemlich angeschlagen. Leute, die dabei waren, wussten es auch, dass es um mich nicht gut bestellt war. Also beziehungsweise mir ging es ja gut, aber es sah vielleicht nicht so aus. Also ich war emotional sehr betroffen. Und da stehst du da und dann hast du dein Eheversprechen vorbereitet und hast, also wir haben das uns entschieden, das kann man ja machen, wie er möchte, aber wir haben uns entschieden, das so laut vorzutragen und haben uns das gegenseitig vorgetragen und das war, das war Wahnsinn. Das war was für eine Erinnerung. Da werde ich mich heute noch dran erinnern und werde ich mich mein Leben dran erinnern. Und dieses Eheversprechen, das hat mein Leben verändert und es prägt bis heute mein Leben. Und dieses Eheversprechen ist ja auch ein Sinnbild für Treue. Ja? Du versprichst etwas und du versuchst es zu halten. Und auch hier wieder, als ich darüber nachgedacht habe, Treue, das kann nicht einfach nur ein Versprechen sein, zu dem man steht, sondern da muss mehr dahinter stehen. Ich habe da in diesem Moment habe ich so viel gespürt, gefühlt, erlebt und es prägt bis heute mein Leben. Deshalb, was bedeutet dieses Wort Treue? Da muss mehr dahinter stecken. Wenn man zum Beispiel in die Bibel schaut, gibt es ja Dutzende Storys darüber, wie Menschen Gottes Treue erlebt haben. Zum Beispiel eine Person ist Jeremia, die ein Prophet im Alten Testament war. Und dieser Jeremia, der hat es nicht einfach im Leben. Der war auch ein sehr emotionaler, der immer so auch die Dinge sehr persönlich genommen hat. Und wenn man als Prophet unterwegs ist, Prophet bedeutet in dem Sinne, er spricht für Gott zu Menschen. Und das sind ja nicht immer schöne Wahrheiten, sondern auch manchmal Wahrheiten, die Klarheit aussprechen. Also hatte er eine Menge Gegenwind und hat auch erlebt, wie ein gesamtes Volk, also sein Volk, das Volk Israel, ins Exil verschleppt worden ist. Also Jerusalem wurde von Babylon angegriffen zu dieser Zeit und wurde komplett zerstört, komplett. Also Jerusalem wurde in Schutt und Asche gelegt. Ja? Und er war selbst Teil seines Volkes und hat das alles miterlebt. Und während, also in den rauchenden Trümmern von Jerusalem, schreibt er Zeilen, die auch von dieser Treue handeln. In Klagelieder 3, Vers 22 heißt es, Die Gnadenerweisungen des Herrn sind noch nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Alle Morgen sind sie neu. Groß ist deine Treue. Also in aller Zerstörung, in aller Hoffnungslosigkeit, in diesen rauchenden Trümmern von Jerusalem kann er noch von Gottes Treue erzählen, weil Gottes Treue irgendwie ihn verändert hat. Also was kann diese Treue bedeuten? Was bedeutet diese Treue? Und ich hatte das Gefühl, während ich so an meine Hochzeit dachte, während ich an einige Bibelgeschichten dachte, während ich über auch Paulus' Wort über Treue nachdachte, dass ich dieser Antwort ein bisschen näher komme. Ich komme dieser Antwort ein bisschen näher. Und es war, ich bin mir da nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, es war an einem Morgen, als ich noch nicht ins Büro gefahren bin, da bereite ich normalerweise meine Predigten vor. Ich saß morgens auf der Couch, hatte noch einen Kaffee in der Hand, habe den Tag ganz gemütlich gestartet, habe aus dem Fenster geguckt, es war noch dunkel und alles auch ganz ruhig. Frau und Kind hatten noch geschlafen und ich habe aus dem Fenster geguckt und plötzlich kam mir eine brauchbare Antwort in den Sinn, die mich, ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber die mich auf eine ganz tiefe Art und Weise berührt hat und wo ich gesagt habe, diese Definition von Treue hatte ich noch nicht und es ist eine Definition, die mich im Kern tief befriedigt und zwar, dass ich glaube, Treue bedeutet Sicherheit. Treue bedeutet Sicherheit. Was bedeutet für Nina mein Eheversprechen? Sicherheit. Was bedeutet für Jeremia Gottes Versprechen auf Erbarmen? Sicherheit. Was bedeutet für dich die Treue deines Gegenübers, ja, deines Freundes, deines Partners, deines Arbeitskollegen, deiner Kinder? Was bedeutet die Treue gegen, also von deinem Gegenüber? Es bedeutet für dich Sicherheit. Was bedeutet für dich, dich an Gottes Versprechen festzuhalten? Es bedeutet Sicherheit. Ja, jemand, der nicht an Gott glaubt, jemand, der nicht an Gott glaubt, da bin ich fest von überzeugt, der hat objektiv keine Sicherheit in diesem Leben. Also wenn man jetzt wirklich Atheist ist, an nichts glaubt, ja, also dass es wirklich nichts Höheres gibt, der hat in dem Sinne subjektiv natürlich im Gegen, also miteinander, ja, aber so objektiv größer, eine höhere Intelligenz, die zu einem steht, die einen liebt, die einen hält, hat man nicht. Und man befindet sich eigentlich, also wenn man das schwarz malt, aber jetzt mal so rein objektiv, das betrachtet, manchmal im freien Fall, weil es ja gar nichts gibt, was einen höheren Sinn oder einen höheren Halt geben kann. Hudson Taylor war ein richtig krasser Mensch in der Kirchengeschichte. Hudson Taylor war einer der ersten christlichen Missionare, die ins Innere Chinas vorgedrungen sind und war ein, man sagt auch, ein Pionier im verbotenen Land. Und der hat etwas gesagt, was ich finde, nochmal neu diesen Gedanken auch von Treue gut rüberbringt. Hudson Taylor hat einmal gesagt, denkt nicht nur an euren eigenen Glauben, sondern auch an Gottes Treue. Mein ganzes Leben war ich unbeständig, manchmal konnte ich glauben, manchmal nicht. Aber wenn es mir nicht möglich war zu glauben, dann war es für mich eine Stärkung zu wissen, dass Gott immer treu zu mir steht. Als ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich erstmal nach einer Biografie von Hudson Taylor gegoogelt und habe eine Biografie auf meine Leseliste gesetzt, weil ich dachte, das bewegt mich, wie Hudson Taylor, eigentlich ein unglaublicher Glaubensheld wahrscheinlich rückblickend betrachtet, so etwas schreibt. Und wer kennt das nicht? Manchmal konnte ich glauben, manchmal nicht. Aber wenn es mir nicht möglich war zu glauben, dann war es für mich eine Stärkung zu wissen, dass Gott immer treu zu uns steht. Lass uns diesen Gedanken mal weitergehen. Wenn Treue Sicherheit bedeutet, dann hat das ja einen enormen Einfluss auf dein Leben. Auf dein Leben in Bezug auf Gott, aber auch auf dein Leben in Bezug auf andere Menschen. Wenn Treue Sicherheit bedeutet, dann gibt Treue einem Menschen festen Halt im Leben. Wenn Treue Sicherheit bedeutet, dann gibt Treue einem Menschen festen Halt im Leben. Und plötzlich habe ich die Bibel auf eine ganz neue Art und Weise verstanden in Bezug auf die Psalmen. Wie oft heißt es in den Psalmen, Herr, du bist meine sichere Burg, du bist der starke Fels, auf dem ich stehe, und die Burg und der Fels in der Brandung, das sind ja Inbegriffe für Sicherheit und dadurch aber auch Inbegriffe für Gottes Treue. Warum ist Gott mein Fels? Warum ist er meine Burg? Warum ist er mein Schutz, meine Rettung? Weil er mir Sicherheit gibt. Eine Burg gibt mir Sicherheit. Ein Fels in der Brandung gibt mir Sicherheit. Und deshalb kann ich das sagen, weil ich erlebt habe, wie Gottes Treue in meinem Leben da ist. Und deshalb, um Worte zu finden, um das zu beschreiben, sage ich, er ist der Fels, auf dem ich stehe. Mit anderen Worten, es ist die treueste Person, die ich in meinem Leben habe. Gott steht zu mir treu. In Psalm 89, Vers 9 steht, du bist die Treue in Person. Wenn Treue Sicherheit bedeutet, dann bringt Treue einen Menschen zum Aufblühen. Das ist mein zweiter Punkt. Wenn Treue Sicherheit bedeutet, dann bringt Treue einen Menschen zum Aufblühen. Ich möchte mal eine traurige, aber realistische Vorstellung geben. Und zwar möchte ich dich mal einladen. Stell dir mal vor, es gibt zwei Personen. Die eine Person wächst in einer Partnerschaft auf oder beziehungsweise erlebt eine Partnerschaft, wo sie sich sicher sein kann, dass mein Partner mich nicht bei einem Fehler oder was auch immer direkt verlassen würde. Da ist eine Sicherheit da, dass dieser Partner zu mir steht und dass dieser Partner treu ist. Und dann hast du die andere Person in unserer Vorstellung, die eine Partnerschaft erlebt, wo sie ständig unter der Angst steht, dass diese Partnerschaft in die Brüche gehen kann, dass diese Partnerschaft, also diese Beziehung zerbricht bei kleineren Fehlern, wenn ich nicht gut genug bin oder wenn irgendetwas passiert. Diese zwei Personen stehen in unserer Vorstellung gegenüber. Und ich möchte die These aufstellen, und ich glaube, sie stimmt. Die eine Person, die Sicherheit verspürt in der Treue ihres Gegenübers, wird es viel, viel leichter haben, im Leben ihr Potenzial zu entfalten, aufzublühen, zu dem zu kommen, wo Gott sie gesehen hat, als er sie geschaffen hat. Und die andere Person wird es weitaus schwieriger haben, zu diesem Aufblühen, zu diesem Potenzial zu kommen, weil sie sich gar nicht darum drehen kann, wie entfalte ich mein Potenzial, sondern ständig in der Angst lebt, verlassen zu werden. Und es ist traurig, diese Vorstellung. Aber ich glaube, dass diese Vorstellung nicht weit hergeholt ist. Und diese Vorstellung bewahrheitet sich in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch. In Freundschaften, in Familien, für Kinder gilt das, glaube ich. Das gilt für Arbeitsbeziehungen. Das gilt für Freundschaften, hatte ich schon, für Beziehungen. Ich glaube, es gilt in jedem Beziehungsbereich. Und es ist auch in Bezug auf Gott. Wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, Gott ist so ein Polizist, wenn ich da irgendwas falsch mache, dann habe ich echte Probleme. Das ist eine Gottesbeziehung, die so von Angst geprägt ist und die niemals zum Aufblühen einen bringt. Aber ich sagen würde, dass diese Gottesbeziehung oder dieses Gottesbild, was dahinter steckt, einfach nicht stimmt, weil Gott treu ist und er dich zum Aufblühen bringen möchte. Gott ist also die Treue in Person. Und wir dürfen seine Treue erleben. Er steht zu uns, er liebt uns, hält uns Und jetzt ist es so, und jetzt schließt sich der Kreis dieser Predigt, dass diese Treue, Gottes Treue, die Sicherheit und Aufblühen bewirkt, die einen festen Halt gibt, in uns leben soll. Es ist ein Teil dieser Frucht des Geistes. Und das haben wir gelesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Mit anderen Worten bin ich der Meinung, dass Gottes Treue in unserem Leben Raum gewinnen soll. Gottes Treue soll in unserem Leben Raum gewinnen. Damit wir Menschen Sicherheit schenken, unserem Gegenüber Sicherheit schenken, die Sicherheit, die wir auch gegenüber Gott erleben, und Menschen durch uns, glaubst du gar nicht, ne, dass das durch dich passieren kann, aber es kann passieren, durch dich aufblühen. Stell dir mal vor, du blickst in deinem Leben zurück und sagst, Menschen sind durch mich aufgeblüht, weil ich zu ihnen treu war, auch wenn sie Fehler gemacht haben, auch wenn sie irgendwas falsch gemacht haben. Ich habe versucht, Gottes Treue in meinem Leben aufblühen zu lassen, dieser Treue Raum zu geben, damit ich damit anderen Menschen Sicherheit, einen festen Halt und einen Grund zum Aufblühen geben kann. Und das gilt in jedem Lebensbereich, in Freundschaften, auf der Arbeit, Familie, Partnerschaft, zu den Kindern. Gott weiß, wie wichtig uns treue Menschen ist, deshalb hat er sie in uns hineingelegt. Und vielleicht fragst du dich am Ende meiner Predigt, wie werde ich jetzt eine treue Person? Wie funktioniert das? Ich werde dir keine Tipps geben, weil wir am Ende genau da enden, wo die Gemeinde in Galatien geendet ist. Wir versuchen aus eigener Kraft irgendwie Treue zu produzieren in unserem Leben. Ich sage dir, das ist ein nettes Coaching, aber keine Predigt. Ich sage dir Folgendes, ich gebe dir einen Tipp, geh auf deine Knie und sag, Gott, deine Treue soll in meinem Leben Raum gewinnen. Und dann wird sie Raum gewinnen, weil es ja nicht um deine Frucht geht, sondern es geht um Gottes Frucht in deinem Leben. Ja, es ist so, als wenn du Gottes Baum in dein Leben pflanzt und dann geht er auf. Es ist nicht irgendwie, dass du die besten Tipps befolgst und plötzlich bist du der beste Mensch, hast eine richtige Selbstoptimierung, bist richtig treu und hast deine Prinzipien, das ist schön und gut. Das bringt dich aber nicht näher an die Idee, die Gott für dich hat. Und zwar, er glaubt daran, dass er so kraftvoll ist, dass er so treu ist und dass er so eine geniale Frucht hat, dass er sie in deinem Leben legt. Und dass sie aufblüht. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, welche Person in deinem Leben kannst du am meisten vertrauen? Ich möchte dir mal eine andere Frage stellen. Hatte jemand deinen Namen im Kopf, als er diese Frage gehört hat? Wäre das nicht eine schöne Vorstellung, wenn jemand hier deinen Namen auf diese Frage in seinem Kopf hatte? Und genau das ist es, was die Frucht Gottes in deinem Leben bewirken soll. Sie soll Treue hervorbringen, und letztendlich andere Menschen Sicherheit geben, einen festen Halt und sie zum Aufblühen bringen. Und wie schön wäre es, wenn andere Menschen, wenn sie diese Frage hören, deinen Namen im Kopf haben. Nicht, weil du ein so toller Mensch bist, sondern weil du vielleicht heute Nachmittag in einem stillen Kämmerchen auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, Gott, lass deine Treue in meinem Leben Raum gewinnen. Und vielleicht sollte man das nicht nur einmal machen, sondern mehrmals. In Vorbereitung auf die Predigt bin ich über einen ein Ehepaar gestoßen, was mich echt inspiriert hat. Ein Zitat, was ich einfach am Ende meiner Predigt platzieren möchte, und ich möchte es nicht kommentieren. Ich werde danach von dieser Predigt, von dieser Kanzel runtergehen, du kannst mal drüber nachdenken. Ich finde, Ehe ist ein tolles Bild, um zu zeigen, was Gottes Treue bedeutet. Und da hat ein Paar gesagt, nach 65 Jahren Ehe, ein Paar wurde nach 65 Jahren Ehe gefragt, wie sie es geschafft haben, so lange zusammen zu bleiben. Die Frau habe kurz nachgedacht, bevor sie geantwortet haben soll. Wir wurden in einer Zeit geboren, in der man kaputte Dinge repariert, anstatt sie wegzuwerfen. Wir sind alle manchmal kaputt, aber Gott schmeißt uns nicht weg. Amen.